das letzte Mal gesprochen haben, war ja, dass wir Sicherheit erlangen können in Christus, in Gott, durch geistliche Reife. Wir haben ja eine Sache die ganze Zeit betont, nämlich es ist die Strategie des Feindes, zu verunsichern. Schon im Garten Eden hat er den Gläubigen gesagt, also die, die mit Gott im Bunde waren, sollte Gott gesagt haben und stellt einfach alles in Frage. In der Wüste, da trifft er auf Jesus, der gefastet hatte, und fängt an, mit Bibelstellen zu argumentieren. Und warum tut er das? Na, um Verunsicherung auszulösen. Ja? Das kann also ein ganz, ganz religiöses Gesicht haben, womit der Feind versucht, uns unsicher zu machen. Jesus bietet uns Sicherheit an in ihm. Jesus bietet uns ein Leben an, wo wir nicht jeden Tag darüber nachdenken, bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht? Ja, heute Vormittag habe ich ja auch gebetet, da war ich noch, aber dann nachmittags irgendwie, jetzt weiß ich gar nicht mehr, sondern Jesus möchte wissen, was wir an ihm haben und vor allen Dingen, was wir in ihm haben, weil wir nämlich in ihm sind. Und der erste Johannesbrief, der Grund dieses Briefes, warum dieser Brief geschrieben werden musste an die Gläubigen damals, war, weil eine riesige Verunsicherung im Gange war und zwar aufgrund von einer Irrlehre, die sogenannte Gnosis. Ja, die griff um sich, die kam in die Gemeinden und verunsicherte die Menschen. Ja, verunsicherte die Menschen, vielleicht auch mit Bibelstellen garniert. Theologie ist ja selten ohne Bibelstellen. Und daraufhin schreibt Johannes diesen Brief. Und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir halt eine geistliche Kindheit erleben dürfen, dass wir Vaterschaft erleben, Vergebung, Annahme, Liebe und zwar ganz ohne Leistung, ganz ohne eigene Kraftakte, ganz ohne, dass wir ungute Dinge in unserem Leben abstellen, so wie ein Baby, das gewickelt werden muss, das völlig abhängig ist und sich völlig geliebt und angenommen fühlen darf, ohne irgendetwas beizutragen zum Haushalt. Und dann haben wir angefangen, über die geistliche Jugend zu sprechen. Die sind stark und mutig und sie haben den Bösen überwunden, weil das lebendige Wort in ihnen wohnt. Ich würde noch einmal gerne unseren Text mit uns gemeinsam lesen und dann will ich mit diesen Jugendlichen heute weitermachen, bevor wir dann zu den geistlich Reifen kommen. Und so lesen wir aus 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 14. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also die geistliche Jugend können wir überschreiben mit stark und mutig. Und stark und mutig werden wir nicht, wenn eigentlich Menschen, die noch in eine Kindheitsphase gehören, auf einmal herausgefordert werden, alles Mögliche zu tun und zu leisten. Nein, je erfolgreicher wir sind, gefüllt zu sein mit der Liebe Gottes. Je erfolgreicher wir sind, je mehr das gelingt, dass wir so richtig vertrauen, so richtig wissen, es gibt keine Verdammnis für uns. Wir sind nicht abgelebt. Wir sind bedingungslos geliebt. Desto mehr werden wir reifen zu diesen jungen Jugendlichen, die stark im Glauben sind und die den Bösen überwinden. Das ist der Plan. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Wenn ihr diesen Satz so seht, klingt das erstmal so selbstverständlich. Ja, wenn das Wort Gottes in uns ist, dann sind wir auch stark und mutig. Je mehr, desto mehr. Aber ich habe mal eine Frage mitgebracht heute Morgen, die vielleicht erstmal etwas verunsichern kann. Was genau ist denn gemeint mit Wort Gottes? Johannes sagt, diese geistlichen Jugendlichen, sie sind stark, sie haben den Bösen überwunden. Warum? Weil das Wort Gottes in ihnen bleibt. Aber was meint er mit Wort Gottes? Das Offensichtliche, was ihr wahrscheinlich jetzt denkt, ist ja, seltsame Frage, die Bibel natürlich, ist doch klar. Nur die Bibel gab es ja noch gar nicht, als Johannes das geschrieben hat. Es gab das Alte Testament und es gab solche apostolischen Schriften, wie Johannes hier auch an die Gemeinde verfasst. Aber eine Bibel im heutigen Sinne, die für uns das Wort Gottes ist, die war ja gar nicht da. Und wieder erinnern wir uns daran, dass nichts in der Bibel an uns geschrieben ist, sondern dass alles in der Bibel auch für uns geschrieben ist. Aber es ist ja auch an jemand geschrieben. Und was hat das jetzt diesen jungen Männern bedeutet? Was hat es damals bedeutet, dass das Wort Gottes in ihnen war? Das ist eine ganz wichtige Frage. Warum ist die so wichtig, Uwe? Ist das nicht Haarspalterei? Nein, gar nicht. Weil wir reden über Irrlehre, wir reden über Gnosis, wir reden über die Verunsicherung von Christen, von Töchtern und Söhnen Gottes, die durch eine falsche Lehre, garniert mit Bibelstellen, total verunsichert werden in ihrem Glaubensleben. Also was war das Wort Gottes? Die Tora? Oder einfach nur das Alte Testament? Was genau war es? Und eigentlich sagt der Johannes das direkt ganz am Anfang seines Briefes. Wenn er seinen Brief anfängt, dann macht er nicht wie manchmal Paulus, der Apostel Paulus an die Gemeinde in Friede sei mit und keinerlei Höflichkeit, nicht mal guten Tag, sondern im ersten Vers steigt er so ein in diesen Korrekturbrief. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben und was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Ein hochinteressanter Text und ich habe ihn euch mal etwas farblich unterlegt, weil ich glaube, dass hier drei Wahrheiten ganz genial auf den Punkt gebracht wird. Die erste Wahrheit, ich nenne sie mal apostolische Glaubwürdigkeit. Ja, apostolische Glaubwürdigkeit. Ja, Johannes war nicht irgendein Jünger Jesu, sondern Johannes war einer der 12 Apostel, der Leute, die für die Urgemeinde verantwortlich waren. Und wenn er sagt, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir angeschaut haben, was wir betastet haben, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, immer und immer wieder sagt er das. Warum? Weil die Gnostiker das alles nicht gesehen haben. Sie haben es nicht gehört. Sie haben nicht den wirklichen Jesus kennengelernt. Sie waren nicht berufen, 3 Jahre lang ihm nachzufolgen und alles zu verlassen. Sie waren nicht von ihm vorbereitet worden auf einen gewaltigen weltweiten Dienst, der nach Jesu Himmelfahrt geschehen sollte. Wir, sagt Johannes, wir haben betastet. Wir haben geschaut, wir haben gehört, wir haben gesehen. Wenn er die roten Worte anschaut, er überschlägt sich förmlich, diese apostolische Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Wir, die Apostel, wir haben das gesehen. Uns ist ein Erbe anvertraut worden. 3 Jahre lang von Jesus selbst gelehrt und dann nochmal 40 Tage Crashkurs nach seiner Auferstehung. Das waren die 12 Gesandten, die 12 Apostel. Jetzt fragst du vielleicht, ja, aber Uwe, war das denn nicht so mehr für damals? Ist das heute für uns noch so interessant? Oh ja, gut, dass du fragst. Auf jeden Fall ist es das. Zum Beispiel in Matthäus 19, Vers 28 spricht Jesus zu seinen Aposteln, zu den 12. Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ja? Das heißt, in Ewigkeit haben diese 12 Apostel eine Rolle. Du kannst Jesus Christus nicht trennen von seinen Gesandten, von diesen 12. Die hat er auserwählt und sie haben eine ewige Bestimmung. Und selbst im Buch der Offenbarung, wenn es um das himmlische Jerusalem geht, wenn es dann wirklich darum geht, dass alles wieder vollkommen gemacht wurde, so heißt es in Offenbarung 21, Vers 14, das Fundament der Stadtmauer bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Wow, was für eine Verantwortung, was für eine Berufung für diese 12. Sie sind das Fundament des himmlischen Jerusalems. Sie sind das Fundament der Gemeinde. Sie hat Jesus auserwählt mit all ihren Fehlern und Schwächen, was uns ja alle nur ermutigen kann. Mit all ihren Ecken und Kanten. Sie hat Jesus auserwählt und sie sind das Fundament. Und zwar nicht nur für damals, sondern in alle Ewigkeit. Und diese apostolische Glaubwürdigkeit, wir haben gesehen, wir haben ertastet, wir haben gehört, führt dann zu einer apostolischen Verkündigung. Das habe ich mal in blau markiert. Was wir gesehen und hört haben, das verkündigen wir euch. Das ist apostolische Lehre. Ja. Apostolische Verkündigung von denen, die gesehen und gehört haben. Also geht es beim Predigen in der Gemeinde Jesu auch nicht um irgendwelche beliebigen Auslegungen des Alten Testaments. Oder wenn du manchmal siehst, dass heute auch Prediger sich Apostel nennen, habe ich überhaupt keine Probleme mit. Warum? Paulus war auch ein Apostel, aber nicht einer der 12. Hier müssen wir unterscheiden zwischen den Aposteln des Lammes, diese 12, die Jesus vorbereitet haben, und ein apostolischer Dienst, der heute getan wird. Es ist ganz, ganz dringend wichtig, das zu unterscheiden. Denn bis heute geht es in der Gemeinde um die Lehre der Apostel. Apostelgeschichte 2,42 mag überraschen. Über die Urgemeinde wird gesagt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Nicht in der Lehre von Gottes Wort, ist es ja, aber die Formulierung ist nicht unwichtig. Es heißt nicht mal, sie blieben beständig in der Lehre Jesu. Und nichts anderes haben die Apostel ja verkündigt. Jesus hat ja ihnen seine Lehre eingetrichtert. Er hat sie gelehrt, war unterwegs mit ihnen in ganz praktischen Teilen und in theoretischen Teilen. Natürlich ist das die Lehre Jesu, aber in der Gemeinde heißt sie die Lehre der Apostel. Jesus selbst hat nicht ein Schriftstück hinterlassen, aber die Apostel, auch denen verdanken wir heute das Neue Testament. Und ich finde das so wichtig, das einmal zu wissen, dass nur weil jemand einen Bibelvers liest und dann irgendeine Auslegung macht, die du noch nie gehört hast, heißt es nicht unbedingt, dass es das Wort Gottes ist. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, wo haben die Apostel das gelehrt? Ja, mal ein ganz beliebter Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Und dann kommt die Predigt darüber, warum wir eigentlich alle gesund sein müssten. Das Problem ist nur, wir glauben halt nicht genug. Also gebt euch bitte mal ein bisschen mehr Mühe. Und so geben wir uns mehr Mühe. Aber wir haben chronisch kranke Menschen unter uns, die immer mehr unter Druck geraten, die immer mehr Gott nicht verstehen, wenn wir doch eigentlich alle gesund sein sollten. Steht doch im Psalm 103. Die Frage ist, ihr Lieben, wo haben die Apostel das gelehrt? Die Psalmen sind ein poetisches Buch. Und in poetischen Liedern, da holt man seiner Liebsten 1000 Sterne vom Himmel. Ja, das ist oft in einer ganz, ganz poetischen Sprache auch formuliert und taugt überhaupt nicht dazu, christliche Dogmatik zu formulieren. Das ist das, was der Johannes hier argumentiert angesichts der Irrlehrer. Wir haben gesehen, wir, die 12, wir haben gehört, wir haben getastet, wir waren dabei und was wir gehört und gesehen haben, das verkündigen wir euch. Das Neue Testament, würde ich mal sagen, ist das, was es für uns heute bedeutet. Das Neue Testament steht über dem Prediger, steht über der Auslegung, steht über allem. Das ist die apostolische Verkündigung. Und auch das Neue Testament, wisst ihr, manchmal, ich sage noch was Kritisches, möchte ich nicht so oft, aber ich glaube, dass es auch so eine Mode ist, gerade in ganz, ganz vielen Gemeinden, dass eben gepredigt wird, was der Mann oder die Frau Gottes so auf dem Herzen hat. Und die Bibel dient ihm, seine Meinung zu unterstützen. Da sind da Zitate, mal eins von hier, mal eins von da. Seht, da steht ja auch in der Bibel. Sie dient dem Prediger. Aber ich glaube, früher war es mehr so, dass der Prediger ein Diener des Wortes war. Die Bibel dient nicht uns als eine willkürliche Zitatensammlung, auf die wir mal zurückgreifen können, sondern wir dienen der Bibel. Wir dienen Gottes Wort. Wir dürfen in der Kraft des Heiligen Geistes vielleicht etwas zurückbringen von dem, was damals geschehen ist und was Johannes geschrieben hat und warum er es geschrieben hat. Das ist apostolische Lehre. Und das führt dann wiederum zu apostolischer Gemeinschaft. Und da sehen wir jetzt, welch enormer Anspruch hinter diesen Gedanken steht. Hier in Vers 3, das verkündigen wir euch. Was wir gesehen haben, verkündigen wir euch. Warum? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wow. Apostolische Glaubwürdigkeit, apostolische Verkündigung führt zur apostolischen Gemeinschaft mit den Aposteln, aber auch mit dem Vater und mit dem Sohn. Du kannst sagen, dass Johannes hier sagt, das Wort Gottes oder die apostolische Lehre ist heilsnotwendig. Ist heilsnotwendig für eine gesunde Entwicklung der Gemeinde Jesu Christi. Jesus hat uns diese 12 wunderbaren Männer geschenkt. Und indem wir diese Lehre annehmen, indem wir Jesus Christus aufnehmen, indem wir uns belehren lassen von dieser apostolischen Lehre, haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Es zeigt, wie kraftlos die Irrlehre der Gnosis ist. Schöne Gedanken, ein bisschen übernatürliches Rumgemache, aber wir haben ein Fundament, auf dem wir stehen dürfen. Und ich lade euch ein, das so zu verstehen, auch da, wo biblische Lehre oder was biblische Lehre zu sein scheint, dich verunsichert, dich unter Druck bringt, dich alles in Frage stellen lässt, ob du denn nun wirklich dich auf apostolische Lehre zu berufen und nicht nur auf irgendwelche Bibelzitate. Das ist, was Johannes hier sagt. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und das Wort Gemeinschaft, Koinonia, das bedeutete damals viel mehr als heute in unserem Sprachgebrauch. Wenn wir heute sagen, ach, lass uns mal alle zusammenkommen, jeder bringt einen Kuchen mit und wir wollen mal richtig Gemeinschaft haben. Das ist ja was Wunderschönes. Das ist ja auch nicht falsch. Ist auch in den biblischen Worten mit drin, aber ist eher ein Unterpunkt. Der Hauptpunkt beim Wort Koinonia im Neuen Testament ist Teilhaberschaft. Ich bin einer des Ganzen. Das alles gehört mir. Ich habe einen Teil daran. Nicht nur wir plaudern mal nett und haben einen schönen Abend. Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Ich gebrauche gerne dieses Bild. Stell dir vor, zwei Menschen sitzen im Stadtpark. Ganz willkürlich nebeneinander und der eine sagt, guck dir das mal an, wie schön das mit den Blumen da gemacht ist. Ja, da hast du aber wirklich recht, die kannten sich bis jetzt gar nicht. Und die haben jetzt Gemeinschaft. Ach, guck mal, und da soll ja demnächst noch eine Eisdiele hin. Wow, klasse. So, ne? Können wir dann, wenn wir hier sitzen, auch noch mal ein Eis essen gehen. Und dann sagt man Tschüss, geht nach Hause, wir hatten gute Gemeinschaft. Jetzt stell dir eine Bank vor in einem Schrebergartengrundstück. Jeder hat hier seinen Schrebergarten und zwei sitzen auf der Bank. Und reden über das Sommerfest und reden darüber die Richtlinien, wie hoch der Rasen sein darf und solche weltbewegenden Themen und viele, viele andere. Und wer denn beim Sommerfest die Tombola dieses Jahr macht, die sitzen auch in der Natur, die haben auch Gemeinschaft, aber es ist was völlig anderes. Sie sind eine Gemeinschaft. Sie sind ein Teil vom Ganzen. Und das ist, was der Apostel Johannes hier sagt. Was für ein Sendungsbewusstsein, dass er hier durch seinen Herrn Jesus Christus hat. Wir haben gesehen, wir haben gehört, wir haben getastet. Und das haben wir euch verkündigt, nicht die Gnosis. Wir haben das getan. Und das ist die Lehre der Apostel. Und die führt zur Gemeinschaft, zur Teilhaberschaft an Vater, am Sohn und am Himmlischen durch die Lehre der Apostel. Das ist, was gesagt werden soll. Die apostolische Verkündigung führt zur apostolischen Gemeinschaft. Wenn man so drüber nachdenkt, also zumindest ich, da kommt man so auf den Paulus und denkt, naja, der war ja nicht einer der 12. Der hat ja sogar den Petrus korrigiert, als der geheuchelt hat und erzählt es uns ja auch, dass er das nicht in Ordnung fand. Und der hat doch sein Evangelium übernatürlich vom Heiligen Geist bekommen. Das sagt er ja auch selber. Also hat der doch gar nichts zu tun mit diesen 12. Er hat doch gar nichts zu tun mit diesem klaren Lehrgebilde, das Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat. Doch das hat er. Das hat er in der Tat. Paulus war ja ein unfassbar begabter Prediger, aber wohl auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Ja, der hatte gerne recht. Und ich glaube, dass er mal Gott so geliebt hat, aber die Kirche verfolgt hat, selbst da glaubte er ja recht zu haben. Ich glaube, das war biografisch für ihn ganz wichtig, sich mal immer wieder daran zu erinnern, egal wie sehr wir meinen, dass wir es haben, könnten wir irren. Und so kriegt Paulus sein Evangelium zunächst nicht von den 12 mitgeteilt, bitteschön, apostolische Lehre, kannst du gerne auch woanders predigen, sondern er kriegt es vom Heiligen Geist. Aber was macht er damit? Und ich lese mal aus dem Galaterbrief, zweites Kapitel, die Verse 2 und 9. Er redet hier von einer Reise nach Jerusalem. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Vers 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft. Das ist, worüber wir reden, apostolische Gemeinschaft. Paulus sagt, wenn die gesagt hätten, nee, das ist alles Quatsch, da hast du abends zu viel gegessen und schlecht geträumt, das ist alles ganz anders mit dem Evangelium. Er sagt, dann wäre ich umsonst gelaufen, dann wäre alles, was ich gepredigt habe, alles, was ich gemacht habe, wäre umsonst gewesen. Auch so ein starker Typ wie Paulus war völlig eingebunden in apostolischer Gemeinschaft und in der Lehre der Apostel dieser 12. Irenäus, der Kirchenvater, sagte im 2. Jahrhundert, da tobte das immer noch mit der Gnosis, die wahre Gnosis, Gnosis heißt ja Erkenntnis, Offenbarung, die wahre Gnosis ist die Lehre der Apostel. Das heißt also, wenn jemand zu dir kommt und dir irgendeine Lehre sagt und irgendwie mit Bibelstellen um sich wirft, frag dich bitte immer mal, wo denn die Apostel irgendwie so etwas gelehrt haben. Jetzt wollen wir doch nicht so kleinkariert sein, weißt du, ich habe schon Predigten gehört, da wird eine Bibelstelle so unfachlich wie nur geht gepredigt. Und ich habe mich auch beteiligt. Ja, also ein Blödsinn, aber wenn am Ende steht, dass wir einander lieb haben sollen, alles gut. Ja, alles gut. Ne? Da brauchen wir nicht eng zu sein, da brauchen wir nicht was ich, rechthaberisch zu sein und so weiter. Aber wenn es dich verunsichert, was da gelehrt wird, was da gesagt wird, wenn es dein Heil in Frage stellt, wenn es dich nicht auferbaut, sondern wenn es dich runterreißt, dann darfst du gerne mal fragen, wo haben die Apostel das denn eigentlich gelehrt in der ersten Gemeinde? Und das ist, was hier gemeint ist, die geistliche Jugend, sie überwinden den Bösen. Sie sind stark und mutig, weil apostolische Lehre in ihnen wohnt. Weil das, was Jesus seinen Jüngern anvertraut hat, haben sie weiterbekommen. Und das macht uns stark und mutig und das macht uns sicher in unserem Heil. Und diese Irrlehrer brauchen uns nicht weiter zu verunsichern. Was für eine tolle Sache. So, das sind also die geistlich Jugendlichen. Die Kinder haben den Vater erkannt, die das Wort in sich tragen und die jetzt nicht nur noch auf dem Wickeltisch liegen und Liebe annehmen, das ist auch völlig okay, sondern die jetzt gefüllt sind mit guter apostolischer Lehre, mit dem Wort Gottes und die in der Lage sind, die Bösen zu überwinden. Dann lasst uns doch noch etwas sagen über die geistliche Reife, dieser dritte Teil, Kindheit, Jugend, Reife. Und ich überschreibe das gerne mit, es bedeutet, die Ewigkeit im Herzen zu tragen. Wie wir es vorhin, oder wie wir es auch noch singen werden. So. Ich sage manchmal, wie wir es vorhin gesungen haben, weil ich bei der Probe schon dabei war. Genau. 1. Johannes 2, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Die geistlichen Kinder haben ja auch den Vater erkannt. Ja, sie haben den Vater erkannt, sie haben die Vergebung ihrer Sünden, sie nehmen die Liebe Gottes an, sie lassen sich so richtig gesund lieben. Und auch die Reifen haben den Vater erkannt, aber in einer anderen Dimension, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und das bedeutet, dass geistlich reife Menschen anfangen werden, in der Souveränität und in der Größe Gottes zu ruhen. Man wird etwas entspannter und etwas gelassener. Der von Anfang an ist, wow. Ja, wir haben Gemeinschaft mit einem ewigen Gott, aber wir sind als Menschen manchmal natürlich ganz schön gebunden, so hier an dieses Zeitliche und was hier alles so ist. Und dem können wir ja auch nicht gänzlich entfliehen. Aber es gibt eine geistliche Reife, die uns so sicher macht in Gott, in dem, der von Anfang an ist und wir ein ganz, ganz tiefes Vertrauen haben, wo wir seine Liebe nicht mehr in Frage stellen, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Wenn ich mal gefragt werde, sagt man, Uwe, du predigst ja jetzt schon viele Jahrzehnte. Ich habe mit 17 begonnen zu predigen. Was ist der Unterschied zwischen dir heute und zwischen dir als ganz jungem Prediger? Dann würde ich sagen, als ganz junger Prediger hatte ich eine Antwort auf jede Frage. Und das war auch gar nicht arrogant, also fühlte sich zumindest nicht so an. War so, ja. Du fragst, ich antworte. Irgendwas habe ich schon immer zu sagen. Und naja, damals hatte ich alle Antworten und heute als fast 60-Jähriger weiß ich, ich habe nicht mal alle Fragen. Die Fragen werden mehr, die ich entdecke, ja. Aber die Antworten mögen weniger werden, aber sie haben Kraft. Und sie tragen durch. Und ich habe verstanden, dass hier auf dieser Erde wir niemals alle Antworten haben werden. Wir immer mal wieder in Zweifeln geraten können. Und auch das, was wir mal geglaubt haben, was uns so stark gemacht hat, auf einmal in der jetzigen Situation, verstehen wir überhaupt nichts mehr. Es gibt keine geistliche Reife auf dieser Erde, wo wir Gott in allem verstehen. Wo wir alles erklären können, ja. Nein, wir sind Kinder Gottes und er ist der Vater. Wir sind innerlich völlig neu gemacht, gezeugt durch ihn, wir sind seine Kinder. Aber doch leben wir in dieser gefallenen Welt und wir werden nicht alle Antworten auf jede Frage haben. Wie es ist mit der Vorherbestimmung und wie Gott sich dies gedacht hat und wenn er doch voller Liebe ist, wieso lässt er das zu? Und das sind Fragen, die werden mehr im Laufe der Jüngerschaft, die werden nicht weniger. Und einfache Antworten aus der Sonntagsschule, die damals befriedigt haben, befriedigen vielleicht heute überhaupt nicht mehr. Es gibt nur eine Antwort auf jede Frage und die ist unveränderbar und sie heißt Jesus. Er ist die Antwort. Er ist die Antwort auf jede Frage, aber das bedeutet nicht, dass wir immer was für unseren Kopf bekommen, sondern dieses Ruhen in einem souveränen Gott, in dem, der von Anfang an war. Von Anfang an, Ewigkeit zurück, gibt es denn da überhaupt einen Anfang? Wie kann es denn einen Anfang in der Ewigkeit? Das können wir nicht wirklich greifen. Ja? Da können wir nur vorstehen und anbeten. Und wir beten den an, der von Anfang an war und der durch alle Ewigkeiten der Ewigkeiten hindurch sein wird und der uns in seinem Wort geoffenbart hat, mit dieser Welt, alles wird gut. Die Versöhnung des Alls, predigt Paulus und predigte Jesus, dass wir Kinder Gottes werden dürfen, dass das Böse überwunden wird, dass der Teufel entmachtet wird und abgeschafft wird. All das steht außer Frage. Und wie er das genau hinkriegt, das müssen wir schon ihm überlassen. Da dürfen wir hier und da Ansätze haben, aber die geistlich Reifen, sie ruhen in dieser Souveränität Gottes. Sie entwickeln Ewigkeitsperspektive. Und im vierten Teil dieser Predigtreihe haben wir ja gerade über diese Ewigkeitsperspektive auch ziemlich ausführlich gesprochen. Ich denke manches Mal so in unseren westlichen Kirchen, wo wir ja hier einen relativen Wohlstand haben, gute medizinische Versorgung, wo es uns eigentlich doch sehr gut geht, wo wir zu essen und zu trinken haben und so, glaube ich manchmal oder empfinde ich manchmal so, dass wenn wir über den Himmel nachdenken oder wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, das ist was, was wir vielleicht mal rausholen bei einer Beerdigung. Da ist das dann tröstlich. Wir haben jemanden verloren, wir weinen, Trauer. Und dann wird uns klar, dies ist eine gefallene Welt. Keiner von uns kommt hier lebend raus. Ja, nee. Dann stehen wir am Grab und trösten uns. Ja, der Himmel kommt und wir werden uns wiedersehen und so weiter. Und das ist auch völlig richtig, das ist völlig gut. Aber ich glaube, dass zur geistlichen Reife gehört, diese Ewigkeit auch immer mehr im Herzen zu tragen. Denn sie hat eine unfassbare Kraft. Nein, sie macht uns nicht zu frommen, apathischen und passiven Leuten. Überlassen wir das alle mal dem Herrn. Wir machen jetzt gar nichts mehr. Nein, ich glaube, sie macht uns eher voller Opferbereitschaft. Sie steigert nochmal unseren Mut. Wir wissen, worum es geht in Ewigkeit. Durch die Gemeinschaft mit dem Ewigen kriegen wir diese Ewigkeitsperspektive und eine Freude. Das, was wir heute mit ihm erleben, das ist Verlobung. Eine Freude, einmal bei ihm zu sein, durch alle Ewigkeiten der Ewigkeiten hindurch. Dietrich Bonhoeffer schrieb ein Gedicht, einen Text im KZ. Und diese Worte hier, die fand ich immer sehr, sehr beachtlich. Wie man so kreativ sein kann in dieser Situation, in der er war, das alleine ist ja wirklich ein Wunder. Ne? Er beschrieb, was er so nachts hörte im KZ. Und er beschreibt, ich höre Seufzen und schwaches Atmen der Greise, die sich im Stillen bereiten zur großen Reise. Sie sahen Recht und Unrecht kommen und gehen. Nun wollen sie Unvergängliches, Ewiges sehen. Nun, Bonhoeffer beschreibt das in Bezug auf die Greise. Wir reden gerade nicht von Greisen, sondern von geistlich Reifen. Und trotzdem überlappt sich hier ja ein bisschen was. Ich glaube, dass je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr legt er auch diese Sehnsucht auf die Ewigkeit hinein in unser Herz. In diesem Leben gibt es ein Kommen und Gehen. Ja? Nichts bleibt. Wie sagte mal jemand, du kannst niemals zweimal im gleichen Fluss baden. Das Wasser von damals ist schon längst im Meer. Ja? Alles ändert sich. Wir sind mit Jesus unterwegs. Wir tragen sein Wort in unserem Herzen. Alles gut. Und je länger wir das tun, desto mehr tauchen wir ein in diese Dimension der geistlichen Reife. Und ich sage euch, das ist was unglaublich Entspannendes. So in der geistlichen Jugend, da ist immer man noch, komm, wir müssen noch mehr und das reicht doch alles nicht und hier und da und ja, alles gut. So sind junge Leute. In der geistlichen Reife beginnen wir Dinge Gott zu überlassen. Da zu sein, wenn es nötig ist und voller Glaubensmut und Opferbereitschaft, ganz ohne Frage. Die Vorfreude auf den Himmel, die führt zu einer Gelassenheit und wir müssen auch auf einmal auf Erden nicht alles erlebt haben. Das ist ja das wirklich Traurige bei Leuten, die nichts vom Himmel wissen. Ein Freund von mir sagte mal, seit die Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben sie diesen unfassbaren Stress, auf Erden alles erlebt haben zu müssen. Hab ich wirklich gelebt, wenn ich nicht in Israel war? Hab ich wirklich gelebt, wenn ich nicht mal bei den Malediven war und getaucht habe? Was hab ich alles noch nicht erlebt? Ich hab doch nur dieses eine Leben. Ja, Schätzelein, hast du, aber ewig. Und alle Schönheit dieser Erde und alles, was wunderbar ist und lohnt ist auf dieser Erde, ist doch nichts als ein Vorgeschmack auf die Schönheit des Himmels und auf die Schönheit des Lebens, das wir dort führen. Die Ewigkeit darf wachsen in unserem Herzen und wir fangen an, entspannter zu werden. So verstehe ich diese Gemeinschaft mit dem Ewigen. Lass mich zusammenfassend sagen, für jede Entwicklungsphase gilt, erstens, es geht immer um Gemeinschaft mit Gott. Ja? Die geistlichen Babys haben den Vater erkannt. Erkannt, haben wir darüber gesprochen, bedeutet eine tiefe Beziehung. Die geistlichen Babys haben ein Urvertrauen gewonnen in ihren Retter, in ihren Gott und sind voll seiner Liebe, ohne irgendeine Leistung. Sie leben so richtig voll im Evangelium. Es geht immer um die Gemeinschaft mit Gott. Die jungen Leute haben sein Wort verinnerlicht. Auch das ist Gemeinschaft mit Gott, ganz tief. Und sie sind stark und mutig geworden. Und die geistlich Reifen, sie tragen die Ewigkeit in ihrem Herzen. Sie wissen, dass Gott Gemeinde baut. Die bauen nicht mehr Gott eine Gemeinde, sondern die wissen, Jesus baut seine Gemeinde seit 2000 Jahren. Und damit wird er auch nicht aufhören. Und hier benutzt er uns als Juniorpartner. Aber er ist immer der Seniorpartner. Wir können in ihm ruhen. Aber bei allem geht es um die Gemeinschaft mit Gott. Das Zweite, was ich noch zusammenfassend sagen müsste, es beginnt immer mit geistlicher Kindheit. Hier habe ich euch ein schönes Bild, hat der Paul mir gemacht. Es beginnt immer mit geistlicher Kindheit. Und es ist geradezu gefährlich, wenn Leute, die eigentlich noch geistliche Babys sind, auf einmal mit irgendwelchen Jüngerschaftsforderungen konfrontiert werden. Ich glaube, das ist einer der größten Fehler in der Verkündigung so innerhalb der evangelikalen Welt. Vor allen Dingen, wenn dann die Qualifikationen der 12 Apostel des Lammes, die alles verlassen haben, ihre Familien, die alles aufgegeben haben, wenn man solche Bibelstellen nutzt, um Leuten, die noch gerade mal im Glauben sind, zu sagen, dass hier aber was geleistet werden muss, dass hier aber was aufgegeben werden muss, dass aber wirklich hier, es ist tödlich. Es ist tödlich. Ja, da reden wir über die Qualifikationen der Apostel des Lammes. Ja, ja, jeder von ihnen war ein Märtyrer außer Johannes. Ja, starb für seinen Glauben, teilweise gefoltert und gequält. Was für eine Berufung diese 12 Männer hatten. Legt das irgendwelchen Leuten, die gerade mal im Glauben sind, vor und sagt, so, das kann ja nur klingen wie, wenn ich das nicht leiste, ja, dann bin ich doch kein Kind Gottes. Dann war es doch nicht umsonst. Dann war es doch keine Gnade. All das habe ich hinzukriegen. Es beginnt immer mit geistlicher Kindheit. Aber als ich an diesem Punkt war, war ich noch irgendwie unzufrieden und dachte, ja, aber kann man denn irgendwann geistliche Kindheit abhaken? Kann man denn irgendwann sagen, ja, war früher mal geistliche Kindheit, super, aber ich bin jetzt längst ein Weiser. Ich bin jetzt längst ein Reifer. Habe ich alles hinter mir gelassen? Nein, ich glaube, es beginnt immer mit geistlicher Kindheit, Ohne Frage. Aber ich glaube, keine dieser Ebenen kann irgendwie in dieser Welt erreicht und abgehakt werden. Sondern es ist dann mehr, als würde man mit drei Bällen jonglieren. Ja? Geistliche Kindheit, geistliche Jugend, geistliche Reife. Ich habe immer wieder in meinem Leben erlebt, wie ich ein geistliches Baby werden durfte. Gerade in schlechten Zeiten oder gerade in Zeiten des Versagens, wo ich den Zuspruch Gottes genießen durfte von seiner Liebe. Alle drei bleiben uns erhalten. Es beginnt mit geistlicher Kindheit, aber Gott möchte, dass sich alle drei bei uns entwickeln. Und manches Mal sind es ganz alte Hasen, schon viele, viele Jahrzehnte im Glauben, die auf einmal wieder eine geistliche Kindheit erleben dürfen. Man sagt ja heute öfter, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und so sehr das auch stimmt in der Psychologie, aber geistlich stimmt vor allen Dingen, es ist nie zu spät für eine geistliche Kindheit, für eine gute geistliche Kindheit, für ein Erlösungsbewusstsein, das tief Teil deines geistlichen Fundamentes wird. Und darauf wächst du und das Wort Gottes macht dich stark und du legst dich an und du willst den Bösen überwinden. Du willst, dass etwas Positives passiert durch dein Leben und auch diese Ewigkeitsperspektive. Es darf immer weiter reifen in unserem Leben. Lass uns das nicht als Phasen sehen, sondern lass es uns begreifen als drei Dinge. Und manchmal ist das eine oben und manchmal ist das andere oben. Aber das ist der Weg der geistlichen Reife und das ist, was uns sicher macht in Jesus. Sicher ist sicher, auch durch geistliche Reife. Amen.